Deutschlandfunk, Information und Musik.
Berlin kann alles, außer Flughafen. Es ist in den letzten Jahren fast ein Volkssport geworden, Witze zu machen über den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER. Und ja, es gab allerhand Anlässe und Gelegenheiten zum Witzemachen seit dem ersten Spatenstich 2006, denn der Flughafen sah Architekten und Manager kommen und gehen, die Kosten verdreifachten sich und die Eröffnung wurde wieder und wieder verschoben. Zwischenzeitlich gab es ernsthafte Zweifel, ob der Flughafen überhaupt jemals fertig werden würde oder ob dem Projekt womöglich vorher das Geld ausgeht. Aber der BER ist fertig geworden. Es gab schon einen Testbetrieb und Ende des Monats soll er tatsächlich eröffnet werden. Allerdings ist der BER nur eines von vielen großen Bauprojekten, die in den letzten Jahren in die Kritik geraten sind. Die Hamburger Elbphilharmonie oder der Bahnhof Stuttgart 21 sind weitere prominente Beispiele. Ist Deutschland womöglich nicht in der Lage, termin- und kostengerecht zu bauen? Die Frage ging an Gerhard Matzig, Architekturkritiker bei der Süddeutschen Zeitung und Autor mehrerer Bücher.
Das könnte man fast vermuten und als ausgebildeter Architekt betrübt mich das natürlich sehr. Aber Sie haben die Beispiele genannt, von der Elbphilharmonie über Stuttgart 21 bis jetzt zum Berliner Flughafen. Ist die Mängelliste sozusagen immer länger geworden und die Bauskandale wegen überschrittener Kosten und lange nicht eingehaltener Termine ist inzwischen bedenklich lang. Also man kann da schon einmal strukturell nachfragen, warum ist das so?
Dann tun wir das mal, fragen wir mal strukturell nach. Woran liegt das?
Ich glaube, da ist der Berliner Flughafen ein sehr gutes Beispiel, weil es ist ja nicht nur ein Sinnbild für ein außer Kontrolle geratenes Großprojekt, sondern eben auch symptomatisch für das Bauen in der Gegenwart. Übrigens möchte ich den Berlinern jetzt an dieser Stelle mal gratulieren, dass er fertig ist, dass der Flughafen zu Halloween und zum zweiten Lockdown fertig wird. Passt perfekt ins Bild. Das ist wirklich ein schicksalshafter Bau. Aber man hat da von Anfang an vielleicht einfach zu viele Fehler auch gemacht und das wird häufig anderswo eben auch gemacht. Das eine ist die Bauplanung. Die Bauplanung ist so verkürzt, weil einen Bau richtig durchzuplanen, bevor man den ersten Spatenstich hat, das kostet Zeit und Geld. Und das kann man sich natürlich auch verkürzen. Man kann sagen, wir machen das ganz, ganz schnell und dann wird das billiger. Das ist aber schon der größte Fehler. Je besser die Planung, desto besser ist dann auch der Bau. Das Zweite, was man in Berlin auch anderswo falsch gemacht hat, man hat an der Bauaufsicht gespart. Also man hat dort gespart, wo Experten wirklich drauf gucken, läuft das alles richtig hier. Das Dritte ist, man hat unendlich viele Nachträge und Veränderungen am Bau während der Bauphase zugelassen. Das machen Bauherren vom Einfamilienhausbauer bis zum Flughafenchef eben sehr gerne, dass sie noch während schon gebaut wird, noch Ideen haben und Veränderungswünsche. Und das beeinträchtigt aber eine immer komplexer werdende Planung so sehr, dass das der entscheidende Kostentreiber ist. Da liegen also ganz viele Fehler nicht auf der Seite der Architekten und der Ingenieure, die allerdings auch Fehler machen, wie alle Menschen, sondern ganz viele Fehler liegen auf der Seite des Bauherrn. Und vieles davon hat mit dem Bemühen zu tun, möglichst billig zu bauen. Und das rächt sich sehr häufig und aus möglichst billig wird dann oft im Ergebnis möglichst teuer.
Das heißt, mit anderen Worten könnte man sagen, wir sind vielleicht auch ein bisschen zu knauserig, was Großprojekte angeht. Also die Öffentlichkeit erwartet vielleicht einfach niedrige Kosten, die aber gar nicht realistisch sind?
Definitiv. Das ist ein politisches Problem. Und da kann ich der Gesellschaft nur raten, man muss sich mal ehrlich machen. Es gibt vom Limburger Dom, der statt 5 Millionen plötzlich 30 Millionen kosten sollte, bis zur Elbphilharmonie, die für 76 Millionen oder so etwas kalkuliert wird, eine völlige Fantasiesumme. Ich weiß gar nicht, wer auf solche Summen kommt. Das kann nie funktionieren, wenn man sich nämlich das Raumprogramm anschaut. Es gibt ja Baukostentabellen. Also man weiß, was ein Kilo Stahl kostet. Man weiß, was eine Scheibe Glas kostet. Man kann schon Bauten so kalkulieren, dass am Ende das, was man sich vorgestellt hat an Kosten, auch eingehalten wird. Da das aber oft politische Zahlen sind, also die man immer niedriger ansetzt, um den Wähler nicht zu verstören, um das Projekt realistisch erscheinen zu lassen, und sich sagt, na ja, wenn dann das rauskommt, dass es nicht funktioniert, dann ist das nicht so schlimm. Das ist dann nach der Amtsübergabe oder so, aber in einer Gesellschaft, die Partizipation einfordert und die auch mehr Kontrolle und Transparenz einfordert, kommt das einfach nicht gut an. Und deswegen, jeder Bauskandal wird aufgedeckt und alle falschen Baukosten, die politisch niedriger angesetzt wurden von Leuten teilweise, die gar nicht diese Kosten kalkulieren konnten, weil sie die Expertise nicht haben. Das rächt sich im Nachhinein. Da kann man nur sagen, macht euch ehrlich, lasst ein Projekt richtig gut durchplanen, baut viel Puffer ein, gebt eher die höhere Zahl an als die niedrigere und dann fahrt ihr auf lange Sicht damit besser, aber das Gegenteil passiert. Es werden Fantasiesummen ausgegeben. Auch in München haben wir ein Beispiel für ein neues Konzerthaus. Da habe ich einmal nachrecherchiert, weil plötzlich stand eine Zahl im Raum, das wird 400 Millionen Euro kosten. Und ich wollte wissen, weil ich wusste, dass der Entwurf ja noch gar nicht richtig fertig ist und dass noch kein Ingenieur das durchkalkuliert hat, woher kommt diese Zahl? Und bin dann auf die Politik gestoßen. Also das hat ein Minister hat sich diese Zahl ausgedacht, der hat aber keine Ahnung vom Bauen. Es kann auch sein, dass es 800 Millionen kostet und dann wird man jedes Jahr feststellen, es wird teurer. Und das ist dann immer dieser öffentliche Skandal, der schon in der Genese des Projektes liegt. Da ist die Verantwortung auf politischer Seite. Lieber ehrlicher mit uns Wählern und Steuerzahlern umgehen, dann ist der Ärger nicht zu groß. Und manches Projekt wird uns vielleicht einfach zu teuer vorkommen. Also wenn wir die Warnsummen von Stuttgart 21 gewusst hätten, hätte man vielleicht gesagt, nein, das realisieren wir nicht, es steht nicht dafür.
Und wie wirken sich diese Skandale aus auf das Image der Baukultur? Also man hat ja mittlerweile den Eindruck, dass das Bauen insgesamt einen wirklich schlechten Ruf hat. Inwiefern liegt das eben auch an diesen Skandalen?
Ja, das liegt genau daran und das ist furchtbar. Denn man muss sich in Erinnerung rufen, es gab natürlich immer mal große Projekte, die teurer oder später fertig geworden sind. Der Kölner Dom ist ein Beispiel dafür, an dem wurde 7 Jahrhunderte lang gebaut und ein paar Jahrhunderte lang waren die Baupläne verschwunden. Trotzdem ist es gut, dass er fertig geworden ist. Olympia 72 in München. Der Architekt Fritz Auer hat mir mal erzählt, er sollte die Kosten kalkulieren. Er konnte das aber gar nicht und hat sich um 1800% verschätzt. Und der entscheidende Ingenieur, der für die Tragfestigkeit zuständig war, Frei Otto, der hat mir als Student noch gesagt, man hat damals gar nicht gewusst, ob das länger als 10, 20 Jahre stehen bleiben kann, weil man keine Erfahrung mit solchen Projekten hatte. Und es ist doch gut, dass wir das Olympia 72, diese Zeltlandschaft, ist mein Lieblingsbauwerk in der Welt. Ich bin immer wieder glücklich, wenn ich dran vorbeifahre. Es ist gut, dass die Gesellschaft sich ihre Bauten gibt in jeder Zeit, also vom Kölner Dom bis zur Leichtbauweise in München und sich ihre Symbole schafft, das ist für alle Menschen auch wichtig, das ist identifikationsstiftend, das muss eine Gesellschaft tun. Wir brauchen unsere Bauten, die unsere Zeit und unser Wesen ausdrücken. Aber das ist mit Risiko behaftet, wie alles am Bau und man muss dieses Risiko im bewusst eingehen und man muss auch bei manchen Dingen sagen, hier besteht ein Risiko oder da wissen wir noch nicht genau, was herauskommt oder auf jeden Fall, das kann noch teurer werden. Stuttgart 21, das auf den Cent zu kalkulieren, ist heller Wahnsinn. Das kann man einfach nicht. Man muss sagen, das kann noch teurer werden, weil wir gar nicht wissen, was im Untergrund alles auf uns zukommt. Und von daher muss man dieses Bauen davon befreien, eben auf einen bestimmten Tag fertig zu werden, zu einem bestimmten Centbetrag. Jedenfalls dort, wo es wirklich um Großprojekte geht, die schwer zu kalkulieren sind. Das Bauen wird auch immer komplexer, technisch aufwendiger, die Baugesetzgebung wird komplizierter. Da kommt einiges zusammen. Und da dann zu sagen, wir wissen genau, wie das ausgeht, da lügt man sich in die Tasche und man belügt ja auch die Öffentlichkeit. Und diese Lüge, die wird dem Bauen jetzt krumm genommen. Und das wendet sich dann auch so ein bisschen gegen die Projekte, wo noch hinzukommt, dass wir bei Großprojekten, also sind oft Infrastrukturprojekte, auch Brücken, Tunnel, Flughäfen, auch eine kritische Öffentlichkeit inzwischen haben, die auch nicht ganz immer zu Unrecht mal nachfragt, brauchen wir das überhaupt?
Diese Frage, brauchen wir das überhaupt, die wollte ich Ihnen auch stellen. Sie haben gerade gesagt, jede Gesellschaft soll sich die Bauten geben, die zu ihr passen. Jetzt können wir uns ja mal ganz grundsätzlich fragen, ob teure und spektakuläre Prestigebauten wie die Elbphilharmonie zum Beispiel, ob die wirklich sein müssen und ob sie zu einer demokratischen Gesellschaft passen.
Ja, da bringen Sie mich jetzt in Bedrängnis, denn ich bin ein Fan von solchen Bauten. Das ist, glaube ich, schon rausgekommen jetzt im Gespräch. Nehmen wir die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie war vor 10 Jahren mitten so, als klar wurde, sie wird 10-mal so teuer, sie wird viel später fertig. Also die Hamburger haben das Gebäude wirklich gehasst als Steuerzahler. Wenn man jetzt mit einem Hamburger spricht, Elbphilharmonie, also man wird da sofort hingefahren, man muss sich das anschauen. Alle sind sehr stolz darauf. Es ist eben ein,
man nennt sie liebevoll Elfi.
Elfi, ja, es ist ein signifikanter Bau. Also bei Elfi ist es so, man hat das erst gehasst und jetzt liebt man dieses Bauwerk. Es funktioniert auch hervorragend. Und insofern glaube ich schon, es ist wichtig, dass Hamburg dieses Gebäude hat. Es ist eine neue ikonische Architektur für diese Stadt. Es ist ein Wahrzeichen, es ist ein Sinnbild, es ist etwas, was uns erfreut. Das ist ein Kulturbau, finde ich als Kulturredakteur besonders schön. Und was die Menschen auch sehr gerne annehmen. Es ist auch ein neuer öffentlicher Raum dort entstanden. Und ich finde schon, das kann man sich was kosten lassen. Wenn man sagt, wir beteiligen alle an der Frage, ob wir das wollen. Und wenn das Ergebnis aber nein ist, wir wollen es nicht, weil die Bedenken zu groß sind oder weil wir es uns einfach nicht leisten wollen, dann muss man das auch mal akzeptieren, dann wird halt mal nichts gebaut. Ist auch eine Möglichkeit. Aber auf lange Sicht, glaube ich, jede Gesellschaft in allen Zeiten hat sich immer eine Gesellschaft in ihren Bauwerken ausgedrückt und das ist auch gut so. Stellen Sie sich Paris ohne Eiffelturm vor. Stellen Sie sich die großen Städte ohne ihre großen Museen vor. Das waren oft Bauskandale und im Nachhinein sind wir doch auch froh, dass wir das haben. Deswegen mein Rezept, sich ehrlich machen.
Das Plädoyer des Architekturkritikers Gerhard Matzig für eine ehrlichere Baukultur. Wir sprachen über das Pannenprojekt BER und andere Bauskandale in Deutschland.